Gut. Hast du deinen Nachbarn schon mal angeschaut? Heute? Der schaut doch total gut aus, ne? Vielleicht musst du ihm auch sagen. Halleluja. Gut. Lass uns miteinander ins Wort Gottes hineingehen und die restliche Zeit noch auskaufen, die wir noch haben miteinander. Wir befinden uns in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte auf Englisch heißt hier Acts. Das ist eigentlich eine viel bessere Übersetzung im Deutschen. Das heißt die Taten der Apostel. Und das Schöne ist, dass diese Apostel gar nicht so viel anders waren wie du und ich. Es waren keine so Supermänner oder überdrüber Glaubenshelden oder sowas. Es war eigentlich eine Truppe von Menschen, die mit dem Herrn Jesus Christus unterwegs waren, alles auf eine Karte gesetzt haben und dann völlig verzweifelt waren, weil eigentlich alles bankrott war. Jesus Christus ist gestorben, ans Kreuz genagelt worden, hat den Tod eines Verbrechers, eines Schwerstverbrechers, die Strafe bekommen. Und ich weiß nicht, kannst du dir vorstellen, wenn du alles, was du hast, auf eine Karte setzt? Du gibst alles auf, gibst deinen Job auf, gibst deine Familie auf, gibst deine Pension, deine Lebensziele auf und du folgst einem Mann nach und dann geht alles den Bach ab. Und dann, nach 3 Tagen, steht dieser Mann von den Toten auf, Jesus Christus. Und sie glauben sie zuerst gar nicht. Sie bekommen Berichte von Frauen und so weiter, die ihn gesehen haben. Und die denken, die spinnen alle, die drehen durch. Also die waren wirklich überzeugt, dass der Mann tot ist. Und dann erscheint er ihnen. Und dann brauchen sie zuerst schon mal eine Zeit, um das zu realisieren. Dann fährt er in den Himmel auf. Hinterlässt ihnen einen Auftrag, einen gewaltigen Auftrag, nämlich sie sollen hinausgehen, alle Nationen zu Jüngern machen und verspricht ihnen aber und sagt, hey, ihr müsst nicht diese Dinge in eurer eigenen Kraft tun. Wartet auf diesen Heiligen Geist, auf die Kraft aus der Höhe, auf die dritte Person der Gottheit und dann kommt der Heilige Geist und dieser Haufen von verzweifelten, ängstlichen Männern und Frauen wird komplett verwandelt und sie beginnen das Wort Gottes in einer Kühnheit zu verkündigen, gegen alle Widerstände. Und es ist erstaunlich, mit welchem Mut sie diese Dinge tun. Das ist übrigens etwas, was mich fasziniert an der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte, du liest die und du wirst fast so begeistert, wie wir jetzt geworden sind, wenn die Susi da uns erzählt hat. Wer geht nächstes Jahr mit? Ich hoffe mehr. Wir waren ja auch schon mal 40, 50 Weihnachtsmänner da draußen und ist eine tolle Sache. Aber was ich sagen wollte ist, dass wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann denkst du, boah, das ist passiert und das ist passiert. Und da ist wieder ein Lahmer, der aufgesprungen ist und ein Blinder, der sieht und eine Tote, die auferweckt worden ist und. Aber wir verlieren manchmal aus den Augen, dass es eine Siegesgeschichte ist, aber die hat einen riesigen Preis gekostet. Also ich weiß nicht, ob es denen allen immer so gut gegangen ist. Ich glaube, sie waren total treu und auf den Herrn fokussiert und vom Herrn begeistert, aber sie waren auch extrem herausgefordert. Sie haben ihre Familien verloren, sie haben ihre Jobs verloren, sie mussten fliehen. Wir haben da in der Apostelgeschichte 7 gelesen und dann 8, dass alle aus Jerusalem geflohen sind, weil sie verfolgt wurden, wo der Stephanus dann eben gesteinigt wurde. Hey, das waren zehntausende Leute. Das muss tote Hose gewesen sein in Jerusalem. Ich weiß nicht, da haben sie ja keine 100.000 Leute oder mehr gewohnt. Und wenn da 20, 30.000 Leute abziehen, das merkst du. Und trotzdem ist diese Apostelgeschichte in diesen Anfechtungen und Herausforderungen etwas, was uns fasziniert, oder? Wo die Bibel, wo so viel Positives rüberkommt. Und ich denke, das ist dieser Lebensstil, der in uns entsteht, wenn wir uns auf Jesus Christus fokussieren. Und wann immer sie das aus den Augen verloren haben, ist es dann ziemlich schnell auch bergab gegangen. Und so geht's uns auch. Wenn wir aus den Augen verlieren, wer derjenige ist, der uns begegnet ist. Wenn wir aus den Augen verlieren, wer derjenige ist, durch den wir erlöst sind. Wenn wir aus den Augen verlieren, wer derjenige ist, der uns zur Seite steht und der sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und ich bin bei dir, ob du jetzt verzweifelt nicht weißt, wie du deine Rechnungen bezahlen sollst, oder ob du gesegnet bist bis zum Übermaß. Ich bin bei dir, ob du in einem schönen Haus wohnst oder irgendwo im Gefängnis sitzt und nicht weißt, wie es weitergeht. Ich bin bei dir. Das Evangelium, und auf das kommen wir heute auch kurz zu sprechen, ist in erster Linie diese Botschaft der Erlösung von unseren Sünden. Und nicht in erster Linie die Botschaft von, komm doch zum Herrn Jesus und dann wird alles super und toll und schön und es gibt nur noch tolle Dinge und er kümmert sich um alles und du wirst reich und gesund und. Ich glaube zutiefst, dass Gott uns segnen will. Ich glaube zutiefst, dass Gott ein guter Gott ist. Überhaupt keine Frage. Ich bin überzeugt davon, dass er ein liebender Vater ist, der will, dass es seinen Kindern gut geht. Aber er ist auch ein Gott, der einen klaren Plan hat für diese Erlösung dieser Welt. Und diese Erlösung und die Erlösung dieser Welt bedeutet manchmal auch Leid und Not und Herausforderungen. Wenn wir die richtige Seite gewählt haben und wenn die Widerstände kommen. Und das ist auch die Geschichte der Apostel. Das ist auch die Geschichte der ersten Christenheit. In der Apostelgeschichte Kapitel 9, da gehen wir jetzt hinein. Dort lesen wir, es sind so drei Teile. Im ersten Teil von 1 bis 18 hören wir von einem sogenannten Saulus und was mit dem passiert ist auf dem Weg nach Damaskus. Dann im zweiten Teil von 32 bis 42, von 19 bis 31, dort lesen wir, was dieses Erlebnis ausgelöst hat in diesem Paulus, als Jesus ihm auf der Straße nach Damaskus erschienen ist. Und dann schwenkt die Bibel um und beleuchtet nochmal den Petrus und seinen Dienst, was durch ihn geschieht, als er da durch die Dörfer zieht und Kranke heilt und Tote auferweckt und wie gewaltig Gott da auch am Wirken ist, durch ihn und durch viele andere. Lass uns den ersten Teil lesen miteinander. Ich lese heute selber. Kapitel 9. Da heißt's: Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den hohen Priester und bat ihn um ein Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung angehörten, aufspüren, um sie zu verhaften und gleichgültig, ob Mann oder Frau, in Ketten nach Jerusalem zurückbringen. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte er. Die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Die Männer, die Saulus begleiteten, standen stumm vor Verwunderung da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus sich vom Boden erhob und seine Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen. So führten ihn seine Begleiter an der Hand nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und während der ganzen Zeit aß und trank er nichts. In Damaskus lebt ein gläubiger Mann mit Namen Hananias. Den rief der Herr in einer Vision. Hananias, Er antwortete, ja, Herr. Der Herr sagte, geh in die Straße, die gerade genannt wird, zum Haus von Judas. Dort frage nach Saulus von Tarsus. Er betet zu mir und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, sodass er wieder sehen kann. Aber Herr, rief Hananias aus, ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Und er hat von den obersten Priestern die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr erwiderte, geh und tu, was ich dir sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Da machte Hananias sich auf den Weg und fragte Saulus. Er legte ihm die Hände auf und sagte, Saul, Bruder des Herrn, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im gleichen Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Da stand er auf und ließ sich taufen. Danach aß er und kam wieder zu Kräften. Saulus blieb zunächst bei den Gläubigen in Damaskus. Was für eine gewaltige Geschichte. Wir begegnen diesem Saulus zum ersten Mal im Kapitel 7, als der Stephanus gesteinigt wird. Da steht dieser Saulus daneben und ist voll einverstanden mit dem, was da geschieht. Er hält die Mäntel, er ist dabei, er wirkt bei der Verurteilung, dieser ungerechten Verurteilung und Steinigung von diesem Stephanus mit, und er heißt sie gut. Er ist ja ein Pharisäer. Der Saulus ist einer der top ausgebildeten Leute. Er ist einer, der beim Gamaliel in Ausbildung gewesen ist. Könnt ihr euch an den Gamaliel erinnern? Der kommt in der Apostelgeschichte, ich glaube Kapitel 4 oder 5 vor. Das war einer der angesehensten Lehrer und Rabbis dort im Hohen Rat und in Israel. Und bei dem hat er studiert, bei dem hat er sich ausbilden lassen, der Apostelgeschichte 5. Er muss auch was mit den Römern zu tun gehabt haben, im Sinne von dem, dass er ein römisches Bürgerrecht hatte. Und sein römischer Name war Paulus. Und später nennt er sich dann auch so. Er war ein tiefgläubiger, vom Judentum überzeugter Mensch, der schockiert war über diese neue Sekte, die da entstanden ist. Die Leute, die den Weg hat es, der Weg hat es geheißen, diese Sekte. Und er sieht die Bedrohung für das Judentum in dieser Sekte und er beginnt diese Sekte bis aufs Blut zu verfolgen und zu verhaften und will das unter allen Umständen vernichten. Und er hat es mit tiefer Überzeugung getan, dass er das für seinen Herrn tut, für den Glauben, für den Gott Israels eintritt. Und das passiert öfters, wenn Menschen auch gegen Christen ankommen, dass sie zutiefst überzeugt sind, sie tun das Richtige. Das sind selten jetzt Leute, die einfach nur böse sind und sonst irgendwas und jemandem was Schlechtes tun wollen. Es sind oft Leute, die zutiefst überzeugt sind, dass sie was Richtiges tun, oft aus Verblendung. Ich denke, jetzt ist gerade so eine Diskussion, nicht nur in Österreich, also in Irland haben sie jetzt gerade die Abtreibung legalisiert, und zwar bis zum 6. Monat. Darf ohne jeden Grund abgetrieben werden. Das muss man sich vorstellen. Das heißt, das Kind wird im Mutterleib zerschnitten, damit man es rauskriegt. In Österreich sind die und in Deutschland die irgendwelche linken Jugendbewegungen, die sagen, es muss Abtreibung bis zum 9. Monat möglich sein. Und die sind völlig überzeugt davon, von dem, was sie tun. Es ist eine Katastrophe, wie unser Blick verstellt werden kann, wenn wir nicht die Wahrheit, die Freimacht in Jesus Christus in unserem Herzen haben. Das ist reiner Irrsinn, was da passiert, liebe Leute. Drum bitte auch verändern diese Initiative. Da sind über 55.000 Unterschriften zusammengekommen. Man kann jetzt auch online unterschreiben. Das ist verlängert worden bis Februar, damit da endlich einmal auch eine Aufklärung stattfindet, die Leute Hilfe bekommen und nicht nur einfach abgetrieben wird. Und einmal Ursachenforschung auch betrieben wird. Warum tun das Frauen? Wo kann man ansetzen, wo kann man helfen? Und das ist sicher eine gute Sache. Wie kann man so, verzeiht mir, wenn ich da noch ein, zwei Sätze dazu sage, aber wie kann man so verblendet sein, dass man sagt, das Kind ist in deinem Bauch und ich treibe es ab. Und wenn das Kind geboren wird und diese Abtreibung überlebt, ist der Arzt gesetzlich verpflichtet, sein Leben zu retten. Er muss, sobald im Bauch kein Mensch, 3 Minuten später Mensch. Welches Wunder da im Geburtskanal passiert, während das Kind durchgeht, weiß ich nicht. Aber es ist einfach nur verrückt, was da passiert. Gut, lass uns zurückkehren zum Paulus. Der Paulus reitet auf dieser Straße nach Richtung Damaskus mit einem einzigen Ziel, nämlich das, was seine Religion bedroht, zu vernichten. Er fragt nicht nach Jesus Christus, er ist nicht auf der Suche nach Jesus Christus, er hat keine Lust, Jesus Christus zu begegnen, für ihn ist Jesus Christus ein Scharlatan, der die Leute verführt hat und der jetzt tot ist, weil man ja gekreuzigt hat. Und dann auf einmal erscheint ihm Jesus Christus. Es geschieht was Übernatürliches. Seine Begleiter, die dabei sind, die sehen zwar niemanden, die sehen kein Licht, aber sie hören diese Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann stellt der Saulus eine wichtige Frage. Er sagt, wer bist du? Und dann sagt Jesus zu ihm, ich bin Jesus Christus, den du verfolgst. Und in dem Moment erkennt der Paulus etwas. Weil der Paulus ist nicht dumm. Der Paulus kennt das ganze Alte Testament. Der Paulus kennt die Verheißungen. Der Paulus ist ein Jude, der auf diesen Messias wartet. Der sich nach diesem Messias sehnt. Der seit Jahrtausenden festhält an den Verheißungen und Prophetien, die da sind. Und in dem Moment, wo dieser Jesus zu ihm spricht, weiß er, er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias, er ist der, der uns verheißen wurde. Und in dem Moment, wo er erkennt, wer Jesus Christus ist, wird sein ganzes Leben verändert. Von diesem Augenblick an beginnt er, sein ganzes Leben einzusetzen, damit die Juden das erkennen und auch die Nichtjuden erkennen. Für mich ist das eine ganz erstaunliche Sache auch, weil, also ich hätte mir gewünscht bei meiner Bekehrung, dass mir nicht mein Freund da von Jesus Christus was erzählt, das hat mich auch berührt, so berührt, dass ich mein Leben schlussendlich Jesus anvertraut habe. Aber wenn mir da Jesus Christus selber erschienen wäre, wenn da auf einmal so wosch ein Licht erstrahlt und ich diese Stimme höre, die da sagt, Markus, Markus, was ist los mit dir? Für mich ist das erstaunlich. Und dann führt Jesus den Paulus nicht einmal zu Jesus. Also ich hätte mir gedacht, das wäre doch jetzt die Gelegenheit, nicht? Also jetzt ist er weichgeklopft, der Mann. Jetzt der nächste Schritt, tu Buße, öffne dein Herz, nimm mich in mein Erlösungswerk in Anspruch und so weiter. Nix! Was sagt Jesus zu ihm? Geh nach Damaskus und dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Na bravo, ha? Der Grund ist, dass Gott sich entschieden hat, dass du und ich seine Botschafter sind. Dass du und ich sein Evangelium weitergeben, verkündigen. Und das macht kein Engel, das macht nicht einmal Jesus Christus selber. Es ist interessant, wir hören, du liest momentan oder schon länger so viele Berichte von Moslems, die sich bekehren, weil ihnen so ein Mann mit weißen Gewändern erscheint. Aber die bekehren sich nicht, weil dieser Mann ihnen, oder dort, wo ihnen der Mann erscheint, sondern irgendwann kommen sie zu irgendjemand hin, der ihnen erklärt, wer dieser Mann ist, in diesem weißen Gewand. Wäre es nicht viel einfacher? Ich hätte mir so oft es gewünscht oder gedacht, hey, es kann doch nichts besser sein wie Mitternacht. Ich bete für meinen Freund, der eine harte Nuss ist und der nichts wissen will. Und dann Mitternacht auf einmal macht es WOM! Steht ein 3 Meter großer Engel mit feurigen Augen und ein Schwert in der Hand vorm Bett. Also wenn du dann nicht mehr bekehrst, dann gibt es keine Hoffnung mehr für dich. Aber es passiert nicht, weil Jesus Christus diesen Auftrag in Matthäus 28 dir und mir gegeben hat. Mir ist alle Vollmacht im Himmel und auf Erden gegeben, sagt er. Und darum geht hin zu allen Nationen, macht sie zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch anvertraut habe. Ich verstehe es bis heute nicht, warum das der bessere Weg sein soll, aber das ist das, wozu Gott sich entschlossen hat. So macht er es. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir diese Gelegenheit nutzen, Winter to go und so weiter, wo wir diese Botschaft weitergeben können und verbreiten können. Könnt ihr euch erinnern, schon mal die Folie 7 rauf. Wir haben das letzte Mal so über 4 Dinge gesprochen, das Evangelium weiterzugeben. Punkt 1 ist Liebe. Gott hat uns aus Liebe geschaffen, weil er Beziehung mit uns haben möchte. Punkt 2 ist Trennung, weil wir selber gescheiter sein wollten. Haben wir gesagt, du hast uns nichts zu sagen, wir entscheiden, was gut ist und was schlecht ist für uns und haben uns von Gott getrennt und da ist Sünde in unser Leben gekommen. Und durch diese Sünde konnten wir nicht mehr selber umkehren und zurück zum Herrn. Und darum ist Jesus Christus gekommen und ist ans Kreuz gegangen für uns. Hat stellvertretend für unsere Sünden bezahlt. Und jetzt dürfen wir wieder zum Herrn gehen. Jetzt dürfen wir Leben, ewiges Leben wieder in Anspruch nehmen. Aber das braucht eine Entscheidung. Nur wenn wir das in Anspruch nehmen, was Jesus für uns getan hat, werden wir zu Kinder Gottes und wissen, wo wir die Ewigkeit verbringen. Es ist ganz einfach eigentlich, dieses Evangelium. Ich möchte noch was anschneiden. Ich hoffe, ich bringe es gut rüber. Es gibt so Meinungen im Leib Christi, dass wenn wir an uns arbeiten und irgendwann so tolle Christen sind, dass es keiner mehr aushält und dann die perfekte Gemeinde schaffen, wo es so toll ist, dass die Leute nur noch hereinströmen und sich gar nicht mehr anders können, die werden förmlich, ich sage es jetzt bewusst übertrieben, so wie angezogen, wie in ein Vakuum, weil es da so toll ist. Ich glaube es eigentlich nicht, ganz ehrlich. Ich finde es wichtig, also versteht mich nicht falsch. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir als Christen wachsen. Und je ähnlicher wir Jesus Christus werden, umso mehr, glaube ich, sehen die Menschen, wer Jesus wirklich ist und seine Herrlichkeit. Das ist alles wichtig und toll. Und wenn wir eine super Gemeinde haben, wo wir spitze miteinander auskommen, einander lieben und so weiter, hilft es alles. Aber schlussendlich geht es darum, dass diese Botschaft verkündigt wird. Und das ist der Knackpunkt. Ein Stephanus, der hat gestrahlt, sein Gesicht hat geleuchtet wie das eines Engels. Hat es was geholfen? Also damals haben sie ihn gesteinigt. Ich glaube, dass beide Dinge wichtig sind. Und dass wir nicht so entweder oder. Es braucht dieses, das Wort Gottes sagt, wie sollen die Leute glauben, wenn sie niemanden haben, der ihnen die Botschaft verkündigt? Und wie sollen sie die Botschaft hören, wenn es niemand gesandt ist, ihnen die Botschaft zu verkündigen? Es braucht beides. Der Franz von Assisi hat einmal gesagt, predige das Evangelium und wenn notwendig, verwende Worte dazu. Ich bin nicht ganz einverstanden mit dem, was er da gesagt hat. Ich glaube, es braucht beides. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, der ist errettet. Aber er kann es nur dann tun, wenn er die Botschaft hört. Wir brauchen beide Dinge und diese beide Dinge müssen im Balance sein. Wir sollen wachsen, wir dürfen wachsen, aber wir sollen gleichzeitig auch die frohe Botschaft weitergeben. Und meistens sind die Leute, die sich gerade erst vor kurzem Herz geöffnet haben für den Herrn, die besten Evangelisten. Die haben noch, die kennen noch ein paar, die nicht gläubig sind. Die sind ja voller Feuer, die brennen für diese Dinge, wie wir heute auch gehört haben. Also lasst uns beides tun. Lasst uns den Herrn arbeiten an uns, aber lasst uns auch in unserer Unvollkommenheit die Botschaft weitergeben. Und lasst uns nicht 5 Jahre warten oder sonst irgendwas. Das ist das, was ich eigentlich damit ausdrücken wollte. Der Paulus kommt nach Damaskus, ist dort 3 Tage, trinkt nichts, isst nichts. Und dann kriegt dieser Hananias einen Befehl, eine Botschaft. Boah, ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre. Also der Paulus muss brutal gewütet haben. Also Damaskus ist einige 100 Kilometer entfernt von, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube, wir haben wirf einmal die Folie 4 rauf. Genau. Das ist so diese Geschichte, von der wir heute reden. Jerusalem, der Paulus zieht diese ganze Strecke hinauf nach Damaskus, irgendwo dort begegnet ihm Jesus Christus. Er lässt sich taufen, empfängt den Heiligen Geist, fängt dort an zu predigen in Damaskus. Es gibt einige Schwierigkeiten. Er ist dann wahrscheinlich um die 3 Jahre auch da in Arabien tätig, weil zwischen Vers 22 und Vers 26 liegen 3 Jahre dazwischen. Kannst du im Galaterbrief Kapitel 1 nachlesen, das überspringt man da drin so leicht. Und kommt dann wieder nach Damaskus zurück. Ob es jetzt vor oder nachher war, wird dort wieder auch verfolgt, stößt auf Widerstände, geht dann zurück nach Jerusalem. Dort will kein Mensch irgendwas mit ihm zu tun haben, bis er dann diesen Barnabas findet, der diesen Mut hat und sagt, hey, ich muss den Paulus mit den Aposteln in Verbindung bringen. Geht zu den Aposteln, so ungefähr 14 Tage, wo er da in Jerusalem ist. Die Apostel nehmen ihn auf in ihren Kreis als Bruder. Er predigt in Jerusalem, die Juden flippen wieder aus, weil sie nichts tun können. Der Typ hat auf alles eine Antwort und ist blitzgescheit. Und schlussendlich muss er auch da fliehen und geht dann zurück nach Tarsus, wo er viele Jahre in seiner Heimatstadt auch ist. Er kommt von dort. Also kommt zurück, ist in Damaskus und dann empfängt dieser Hananias diese Worte von Gott und sagt, hey, da hast du die Adresse. Wäre auch mal toll, ne? Nicht nur so ein feuchter Eindruck, geh mal da in die Richtung, sondern hey, da hast Innsbruck, langer Weg so und so, Hausnummer so und so, 3. Stock, klopf an die 4. Türe, der heißt so und so. Das wäre mal der Wert zum Nachforschen, oder? Zum Schauen, war das jetzt der Herr, der da geredet hat? Also ich würde zumindest hingehen und klopfen. Das würde ich in so einem Fall auf alle Fälle tun. Und dieser Hananias ist außer sich. Also wenn ich ohne Internet, damals hat es kein Internet gegeben, da hat niemand eine E-Mail oder als Blacklist auf Facebook oder sonst irgendwas. Achtung, Paulus kommt. Halte dich, versteckt euch, bringt die Kinder in Sicherheit, verriegelt die Fenster oder sonst irgendwas. Sondern das ist durchgedrungen bis Damaskus schon, was dieser Paulus anstellt und da wieder wütet. Und der Hananias sagt, Herr, sag mal, geht's dir noch gut? Ist ja eigentlich eine Frechheit, ne? Also, aber Herr, weißt du denn nicht? Also in Damaskus haben wir es gehört. Bis in den Himmel ist es vielleicht nicht gekommen, aber in Damaskus haben die uns erzählt, wer dieser Paulus ist. Lass mich mal, ich erkläre das kurz, okay? Ja, würde mir wahrscheinlich auch so gehen, wenn da einer kommt, von dem ich weiß, der bringt mich ins Gefängnis und der Herr sagt, geh hin zu dem. Aber er ist gehorsam, er horcht auf Gott, er vertraut Gott. Er gibt sein Leben in Gottes Hände. Und das tun eigentlich alle Gläubigen zu dieser Zeit. Wenn du gläubig geworden bist, hast du dein Leben in die Hände Gottes gelegt, weil du gewusst hast, was es bedeutet. Und der Hananias geht hin, geht zu diesem Saulus, spricht ihn schon als Bruder an. Ist auch erstaunlich. Bruder Saul, sagt er, der Herr hat mich zu dir geschickt, damit ich für dich bete, damit du sehend wirst und den Heiligen Geist empfängst. Und er betet für ihn, der Heilige Geist kommt auf ihn, ist jetzt nicht dezidiert beschrieben, aber kann man mal annehmen, dass das dann so geschehen ist. Und dem Saulus fällt es wie Schuppen von den Augen. Auf einmal machen diese Dinge Sinn. Auf einmal sieht er die Zusammenhänge im Wort Gottes. Ich kann mich nur erinnern, wo ich mich bekehrt habe, davor war das ja alles so ein Buch mit 7 Siegeln. Wenn du dann in der Bibel gelesen hast oder Dinge gehört hast, hast du oft gedacht, okay. Aber dann bekehrst du dich und auf einmal geht wie ein Universum auf. Du hast zwar 100.000 Fragen, aber auf einmal scheinen die Dinge Hand und Fuß zu haben und Sinn zu machen. Und so geht's diesem Paulus. Und er zieht sich jetzt nicht zurück und sagt, jetzt muss ich zuerst schon mal Buße tun in Sack und Asche, weil ich habe die verfolgt, ich habe die Leute umgebracht, ich bin verantwortlich dafür, dass sie auf die Galeeren geschickt wurden oder sonst irgendwohin, keine Ahnung, was da damals alles geschehen ist. Sondern er geht sofort hinaus mit dem, was er bekommen hat und fängt dort mit den Juden an zu sprechen und erklärt ihnen, warum sie auf dem Holzweg sind. Und leider löst es bei den Juden nicht das aus, dass sie sagen, jetzt müssen wir nochmal nachforschen und einmal uns das genauer anschauen. Später in der Apostelgeschichte 17 lesen wir von den Juden in Beröa, die das auch hören und die dann hergehen und sagen, das schauen wir uns an und forschen Tag und Nacht in den Schriften, ob es wirklich auch so ist, wie dieser Paulus da gepredigt hat. Und viele, viele öffnen ihr Herz und bekehren sich, weil sie sagen, es stimmt, was der sagt. Es hat Hand und Fuß. Aber dort lesen wir, dass es dann so weit kommt. Und ich komme jetzt auch schon eigentlich zum Ende. Ich möchte nur einen Punkt anschneiden. Ah, den habe ich eigentlich vorher schon erwähnt. Paulus predigt, die Juden drehen schier durch, wollen ihn umbringen und er flieht, kommt dann auch dann irgendwann wieder zurück nach Jerusalem. Aber der Herr sagt noch einen interessanten Satz zu ihm und da möchte ich noch kurz anschließen von dem, was ich vorher gesagt habe. Er sagt, ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Und ich habe vorher schon gesagt, ich bin überzeugt, dass wir einem guten Gott dienen. Ich bin überzeugt, dass Gott uns nichts Böses will. Ich bin überzeugt davon, dass Gott seine Kinder liebt und das Beste für sie will. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht auch durch Leid gehen. Die ganze Apostelgeschichte ist voll von Verfolgung und von Widerstand. Und trotzdem leben die Leute im Sieg, weil sie im Herzen an Jesus Christus wirklich glauben. Weil sie überzeugt sind, dass das, was er gesagt hat, wahr ist. Weil sie wissen, dass sie eine Zukunft haben, die wunderbar und herrlich ist. Und so wie es der Paulus beschreibt im Römerbrief, wo er sagt, hey, was bedeutet schon das kurze Leben da und die Leiden dieser Welt im Vergleich zu dieser ewigen Herrlichkeit, in der wir leben werden mit unserem Herrn. Aber es ist eine Illusion zu glauben, ich komme jetzt zum Herrn und dann lösen sich alle meine Probleme, dann wird alles easy, dann wird alles super. Gott wird vieles tun und er hat in meinem Leben viele Probleme gelöst und manche musste ich durch, manche hat er mich drüber gehoben, aber das Leben hier auf der Erde ist nicht ohne Leid. Es ist, noch sind wir nicht dort, wo dieses Paradies dann sein wird. Noch sind wir nicht in dieser erlösten Welt, wo der Herr alles wiederherstellt, aber wir werden dort landen. Das ist die Verheißung, die Gott uns gibt. Und wenn du jetzt wie die Leute dort als Märtyrer stirbst, dann bist du halt schneller dort. Der Rest muss halt ein bisschen länger warten, aber wir kommen alle dorthin, weil Gott ein gnädiger Gott ist und weil er für uns ist. Im Hebräer 5, 8 sagt die Bibel sogar über Jesus Christus, dass er am Leiden den Gehorsam gelernt hat und dieser Gehorsam ein vollkommenes Werk in ihm hervorgebracht hat. Da steht es oben. Obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernt er doch durch sein Leiden gehorsam zu sein. Und auf diese Weise machte Gott uns ihn vollkommen. Und es scheint doch auch irgendwas zu sein, was Gott verwendet, um uns in sein Ebenbild hineinzuformen. Amen. Den Rest könnt ihr selber noch miteinander oder durchlesen. Auch die Geschichte von Petrus, wie er da die Tabitha aufweckt und so, ist eine gewaltige Sache. Wir dienen einem großen Gott. Und dieser Gott ist groß, ob wir jetzt da unten sind oder himmelhoch jauchzend da heroben. Das ändert an Gott nichts. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wenn wir durch tolle Dinge hindurchgehen, dann dürfen wir voller Freude sein, dass er uns segnet. Und wenn wir durch Schwierigkeiten hindurchgehen, dürfen wir auch voller Vertrauen sagen, er ist treu. Wie wir gesungen haben heute. Faithful you are. Du bist treu, Herr, und du wirst in alle Ewigkeit treu sein. Amen. Auf das dürfen wir uns stellen und dürfen wir uns verlassen. Lass uns beten miteinander. Herr Jesus, wir sind einfach immer wieder überwältigt, wenn wir diese Dinge lesen, wie du Menschen begegnet bist, wie du Menschen verändert hast, wie du Leben berührt hast, Menschen, die dich gar nicht nach dir gefragt haben und ihnen begegnet bist. Und ich bete, Herr, dass du uns doch neue Hoffnung gibst. Herr, es gibt für dich keinen hoffnungslosen Fall. Und so bete ich, Herr, dass du ganz speziell jetzt jeden Einzelnen berührst, der vielleicht jemanden hat, für den er schon lange betet und wo sich scheinbar nichts tut. Herr, setz du neuen Glauben frei in jedem Einzelnen von uns. Herr, wir dienen einem Gott, der Unmögliches möglich macht. Und wir vertrauen dir, du kannst die ärgsten Fälle knacken, du kannst die schwierigsten Situationen verändern. Und wir beten, Herr, dass du uns in diesem Glauben, in dieser Zuversicht leben lässt, Herr. Und auch neuen Glauben in uns freisetzt. Herr, wir beten, dass du uns auch im Leid diese Kraft gibst, voller Freude zu sein, weil wir wissen, wer in uns lebt und dass wir Überwinder sind. Vater, wir beten, dass du uns hilfst, dieses Evangelium, diese frohe Botschaft weiterzugeben und dass du diese frohe Botschaft bestätigst durch Zeichen, Heilungen und Wunderwirkungen. Du hast gesagt, dass der neue Tempel herrlicher sein wird wie der alte. Und so vertrauen wir dir, dass auch in unserer Zeit du größere Dinge vorhast, wie es in der Apostelgeschichte geschehen sind. Und damit segne ich dich mit dieser Zuversicht, mit diesem Glauben im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.